Diese Folge wird präsentiert von Provinzial. Du möchtest Teil eines großartigen IT-Teams werden? Dann findest du alle Informationen zu den offenen Stellen in den Shownotes. Wie hat eigentlich die Provinzial in Richtung Data und IT organisatorisch und mit der Strategie gestartet? Von wo kommen sie und wie sieht's aktuell aus? Wir haben 3 Folgen gemeinsam mit der Provinzial, wo wir mit dem André starten. Heute mit dem Thema Strategie. Das sind spannende Themen. Hört sie euch an und dann wird auf jeden Fall es immer klarer, je nachdem, wie weit ihr in die Folgen reinhört.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am Anfang gleich der Hinweis, die Folge wird vor Ort aufgenommen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auf Video zu wechseln, ob auf Spotify oder YouTube. Sei mir egal. Hauptsache live und in Farbe. Hi André.
Hi Jonas.
Jetzt sitzen wir hier in einem Gebäude, in einem doch sehr großen, schönen, weitläufigen Gebäude. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und wo wir hier sind.
Mach ich gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Ja.
Sehr spannend und schön, dass ihr die Reise nach Münster auf euch genommen habt in dieses Gebäude. Genau, mein Name ist André Wickenhöfer. Ich bin Bereichsleiter für die Themen IT-Strategie, IT-Architektur und Digital Transformation bei der Provinzialversicherung. Wir sitzen hier in Münster unter anderem. Wir haben auch Standorte in Kiel, in Hamburg, in Düsseldorf und in Detmold. Genau.
Ja, der Fun Fact, ich bin ja jetzt nach Düsseldorf gezogen.
Ja.
Und auf jeden Fall, wenn ich morgens mit dem Fahrrad oder laufe zur Arbeit, ist, ich glaube, es ist nicht ein großes Gebäude von euch, aber mindestens ein, sag mal, Vertriebsbüro?
Eine Geschäftsstelle wahrscheinlich.
Geschäftsstelle.
Genau, Düsseldorf ist die größte Direktion sozusagen. Unser größter Standort ist da oben Oberbilk, die Ecke. Vielleicht hast du das gesehen, relativ großes Gebäude auch.
Genau, da sitzt. In Bilk wohne ich, also das ist gar nicht so weit weg.
Ja, wir haben relativ viele Geschäftsstellen. Ne? Also unser Hauptvertriebsweg ist eben über die Ausschließlichkeitsorganisation, also insbesondere die Geschäftsstellen, die eben verteilt sind, nicht im ganzen Land, das auch nicht. Wir sind ein öffentlicher Versicherer, das heißt, wir haben unsere Geschäftsgebiete abgesteckt und abgegrenzt gegenüber den anderen öffentlichen Versicherern und wir operieren ja in Nordrhein-Westfalen, im Rheinland. Im Norden sind wir dann unter dem Label auch Provinzial Nord Brandkasse unterwegs, also blau gelabelt, nicht grün, wie du es kennst.
Aber gehört zu einem Konzern.
Gehört auch zu uns, zu der Holding, zur Gruppe dazu. In Hamburg sind wir rot, da heißen wir Hamburger Feuerkasse. Wir sind der älteste noch aktive Versicherer der Welt, 1676 gegründet. In Hamburg kann man sich vorstellen, da viel Warenverkehr und natürlich für die damalige Zeit relevanter auch versichert zu sein gegen Brände etc. Und genau, Mecklenburg-Vorpommern ist auch noch so unser Vertriebsgebiet. Und in dem operieren wir.
Ja. Gibt's Zahlen, die du öffentlich sagen kannst, zwecks Unternehmensgröße, Mitarbeiter, Umsatz, Gewinn?
Ja. Also, genau. Einige Sachen kann ich sagen. Ja. Genau. Also, wir haben ungefähr 6000 Leute im Innendienst.
Ja.
Das ist, also, Innendienst ist da, wo du jetzt auch bist, ne? Ja. Vertragsbearbeitung, Schadenbearbeitung, IT. IT sind wir insgesamt knapp 1000 Leute.
Ja.
Also, auch kein kleiner, wir sind mal IT-Arbeitgeber, verteilt auf alle Standorte, im Außendienst, also das, was du als Geschäftsstelle dann kennst, auch nochmal knapp 6000. Also in Summe etwa 12.000 Menschen, die für oder in der Provinzial arbeiten. Bruttobeitragseinnahmen pro Jahr ungefähr 7 Milliarden, also auch gar nicht mal so klein, nicht so wenig. Wir haben von diesen Geschäftsstellen ungefähr 1100 im Einsatz. Ein weiterer Vertriebsweg sind die Sparkassen. Da haben wir auch. Also wir gehören auch zu den Sparkassen. Wir gehören zur Sparkassenfinanzgruppe Und ein Vertriebsweg ist dann ganz klar auch die Sparkassenfilialen.
Die euch da mitverkaufen sozusagen.
Die uns mitverkaufen, genau.
Ja.
Weitere Vertriebswege sind Makler und auch in Teilen Direktgeschäft. Also zu unserer Gruppe gehören auch Direktversicherer, wie beispielsweise NSafe oder die S-Direkt. Und da haben wir dann nochmal andere Vertriebswege. So, und all in all haben wir etwas über 5 Millionen Kunden in diesem Geschäftsgebiet. Genau, und die restlichen Geschäftszahlen kann man auch auf der Webseite nachlesen.
Ja.
Aber das ist so ungefähr die Größenordnung, mit der wir unterwegs sind. Vielleicht noch IT-mäßig, weil das auch spannend sein kann.
Ja, das ist vor allem spannend, deswegen vollkommen richtig.
Ja.
Geschäftszahlen kann man online nachlesen, jetzt geht's ans Eingemachte.
Jetzt geht's ans Eingemachte, genau. Also wir haben vor etwa 5 Jahren fusioniert mit der Provinzial Rheinland, also Provinzial Nordwest, Provinzial Rheinland. Hieß beide schon Provinzial, historisch bedingt so, aber waren noch nicht ein Unternehmen. Das ist jetzt so, wie gesagt, seit 2020. Und natürlich haben wir jetzt auch irgendwie 2 Anwendungslandschaften, nicht mehr vollständig. Wir haben in der Zeit natürlich schon angefangen, einiges zu migrieren, zu konsolidieren.
Ja.
Aber da ist immer noch eine Menge an Anwendungen übrig,
eine
Menge an Technologien übrig. Wir haben einen eigenen IT-Betrieb. Wir haben die Assets ausgelagert. Da haben wir IT-Dienstleister, die für uns die Hardware sozusagen managen oder die Kapazitäten bereitstellen. Aber wir natürlich dann eben auch noch selber IT-Betriebs Tätigkeiten ausführen und eben eine ganze Menge Anwendungsentwicklung betreiben.
Aber das heißt, ihr habt keine eigenen Rechenzentren an sich?
Letzte Restanten noch.
Ja.
Wir haben einen Rechenzentrumsdienstleister, bei dem wir auch Mainframe-Kapazitäten noch anmieten und aber auch im Housing-Modell sozusagen unsere Hardware dort bewirtschaften lassen. Ja. Und wir haben noch einen ganz kleinen Anteil eigenes Rechenzentrum, aber mit dem Weg, dass wir das nach und nach verkleinern und auch schon in den letzten Jahren verkleinert haben.
Ja. Jetzt hast du ja deine oder eure Historie erzählt und ich glaube, vor allem im IT-Bereich und jetzt auch Data- und AI-Bereich kann man jetzt philosophieren, gab es aber ja eigentlich die größte Transformation. Das finde ich auch spannend. Also wenn man digitale Transformation jetzt mit bei dir verankert, ist ja auch das, den Wandel, den habt ihr im IT-Bereich ja jetzt schon jahrelang durchgemacht. Migration jetzt wie die Fusion ist für euch nichts Neues. Von wo kommt ihr denn, also von, wie lange bist du bei der Provinzial jetzt?
Seit 10 Jahren, habe ich gar nicht gesagt, stimmt.
Ja.
Ich bin Wirtschaftsinformatiker von der Machart, habe im schönen Paderborn studiert, da auch promoviert über betriebswirtschaftliche Informationssysteme und bin dann 2015 bei der Provinzial gelandet. Und also nicht nur in der IT, hat natürlich Vision jetzt irgendwie eine Menge ausgelöst. Du hast über Produktharmonisierung, Prozessharmonisierung, das gehört alles dazu, aber natürlich auch in der IT. Und ich glaube, eine große Herausforderung, das ist immer so in der Fusion, ist eben zu sagen, wie schaffe ich den Gleichklang so ein bisschen aus redundantem Abschalten und gleichzeitig in Neues schon zu investieren, neues Geschäft zu betreiben. Das ist schon ein Spannungsfeld, in dem wir auch unterwegs waren oder noch sind in Teilen. Das ist so. Und Konsolidierungsaufgaben gibt es jetzt in Bezug auf Data, ich sag mal, auf mehreren Ebenen. Operativ musst du natürlich gucken, dass du 2 Anwendungslandschaften hast, gemeinsame Vertrags- oder Schaden- oder Partnerbeauskunftungen irgendwie realisierst.
Ja, und durch die Fusion jetzt.
Durch die Fusion, genau. Und dispositiv hast du natürlich 2 gewachsene, Data Warehouse-Landschaften, die dann eigene Berichtswege auch haben. Die musst du dann halt auch harmonisieren. Und das ist schon eine Menge Arbeit, ist spannend. Also, aus der Perspektive Wirtschaftsinformatik super herausfordernd und interessant, aber es ist halt einfach auch eine Menge Arbeit, die da drin steckt, auch über einen längeren Zeitraum.
Ja. Aber ist es dann so, dass ihr euch zwischen A und B entscheiden müsst, dürft, also dass sozusagen vom alten, von der einem System zum anderen System, oder nutzt ihr die Chance und migriert dann in ein komplett neues?
Beides. Genau, es kommt ein bisschen darauf an.
Ja.
Also wir haben, so ein Prinzip der großen Schnitte gewählt und große Teile einer bestehenden Anwendungslandschaft auch als Ziel gewählt.
Ja.
Insbesondere so der Kompositbereich etc., das haben wir dann aus der ehemaligen Nordwestecke genommen, den Lebenanteil eher aus der Südwestecke.
Ja.
Und beispielsweise für Kraftfahrt haben wir gesagt, da sind beide Anwendungen ein Stück weit in Jahr gekommen.
Ja.
Da machen wir was komplett Neues und bringen das raus. Ja. So, und das
individuell pro System sozusagen dann entschieden.
Nicht ganz, wie gesagt, große Blöcke zu sagen, pass mal auf, wenn das schon gut integriert ist, nehmen wir dann direkt das Partnersystem und das Workflow-System mit, so für den größeren Teil. Aber natürlich hast du trotzdem Integrationsaufwände. So. Und
Wenn man, und dann können wir natürlich auch aufs Thema Organisation und Co. kommen, weil das natürlich dann das spannende Thema ist, wie kriegt man sowas umgesetzt. Muss ich mir vorstellen, dass ihr einen großen Anteil noch am Projektgeschäft habt in der IT?
Ja, unbedingt. Also gerade jetzt, um sagen wir, operativ die Fusion der Anwendungslandschaften und das Neugeschäft dann flächig bereitzustellen, haben wir ein Programm. Also Multiprojektgeschäft sind wir da unterwegs, um das bereitzustellen, parallel zu den Digitalisierungsinitiativen, die wir natürlich auch starten. Ne? Das kannst jetzt nicht Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt machen wir nur das eine.
Ja.
Das funktioniert auch nicht. Nee, das läuft schon über Projektgeschäft. Natürlich ist auch ein Run-Anteil dabei. Also bei der Menge an Anwendungen und Technologien, die du hast, bleibt das gar nicht aus. Aber da achten wir schon drauf, dass wir den Leistungsschnitt ein bisschen verändern. Also sagen, was können andere auch gut für uns machen? Wo können wir auch Anwendungen dann nicht selber entwickeln, sondern zukaufen und dann integrieren? So, das.
Ich überlege gerade, ob man sagen kann, ob gut oder schlecht ist, dass man einen hohen oder niedrigen Run-Anteil oder Projektgeschäft hat. Aber also meine Wahrnehmung ist, ohne jetzt zu schnell zu urteilen, ihr seid halt wirklich noch in einem Transformationsthema und bei euch ist natürlich jetzt auch anstehend AI, was da passiert. Werdet ihr auch noch eine Weile da drin sein? Also nicht negativ, dass man da drin ist, aber das wird, glaube ich, pro nicht Geschäftsbereich, aber pro Branche, wo ein Unternehmen ist, glaube ich, unterschiedlich sein, wie der Anteil ist.
Ja, ja, das ist so, glaube ich, auch. Und will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass, sagen wir, der weiterhin fusionsbedingte Konvergenzanteil hoch ist. So, man nimmt ja auch, oder was heißt man, in der Branche passiert das ja auch gerade, dass in der Versicherung Unternehmen zusammengehen. Die Barmenia Gotha ist ein Beispiel, die dann vor ähnlichen Herausforderungen stehen werden. Ja. Das ist so, das ist ein Teil, das ist auch ein Pflichtteil, das musst du erledigen, also du musst ja diese Bestandssysteme, die Vertriebssysteme, das muss ja alles laufen und parallel musst du halt gucken, dass du auch neue Dinge nicht einfach an dir vorbeiziehen lässt, du hast gerade AI angesprochen, glaube ich, sind wir weiterhin auch gut unterwegs, also haben da auch weiterhin Traktion. Ja. Wir haben sind relativ früh sagen wir auf diesen, auf den GPT-Zug irgendwie aufgesprungen, haben eine eigene GPT-Lösung auch an die Rampe gestellt, können im Hintergrund verschiedene Modelle aufrufen und haben das auch breit in den Konzern ausgerollt. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben knapp 12.000 Leute, die hier arbeiten und potenziell steht allen diese Lösung, diese GPT-Lösung, die wir da bereitgestellt haben, auch zur Verfügung und wir haben einen regen Anteil Mittel, vierstellig, die das auch nutzen.
Okay. Ja. Jetzt wird spannend. Jetzt hast du mich damit geködert und dann kommen wir zur Organisation.
Okay.
Das heißt aber, das ist eine Web-Oberfläche, die programmiert wurde. Da wird ein, nennen wir es Prompt, eingegeben.
Ja.
Je nachdem, wie fit die Personen sind, die es bedienen.
Ja.
Und auf der Basis wird entschieden, welches Modell gecallt wird.
Ja, also du kannst erstmal auswählen, willst du Qualität oder Zeit wählen, dann wird vor dem Hintergrund so ein bisschen das Modell gewählt.
Ja.
Und was willst du machen? Willst du jetzt eigentlich irgendwie Text generieren oder Bild generieren? Das sind so die groben Aufteilungen. So, das haben wir selber gebaut. Im Hintergrund können wir dann dispatchen Richtung der Modelle, die wir einsetzen wollen. Muss da noch ein bisschen unterscheiden zwischen den Modellen, die wir jetzt in Produktion allen anbieten und die Modelle, die wir dann auch im Test nutzen. Und dann haben wir darauf verschiedene Use Cases gebaut. Also Chat ist ein Case, Bildgenerierung ist ein anderer Case. Gegen Dokumente chatten ist wiederum ein Case.
Ne, dass habt ihr eure internen Dokumente bereitgestellt dafür?
In Teilen. So, wir haben ist ein stufiges Modell. Ja. Jetzt erstmal so, dass du als Person oder du als Team eine Wissensbasis sozusagen erstellen kannst und dann teilen kannst mit anderen.
Ja.
Woran wir gerade arbeiten, ist, dass wir ein zentral kuratiertes Wissen sozusagen bereitstellen und auf dieses dann zugreifen. Das wäre so der nächste Schritt. Im Moment kannst du das für dich oder für dein Team nutzen und dann teilen. Und das wird auch rege eingesetzt. Wir haben weitere Cases, dass wir es in unsere Entwicklungsumgebung integriert haben und Entwickler dann eben gegen dieses Modell gehen können und sich Code ergänzen, bereitstellen, Tests stellen lassen können. Und ein weiterer Case ist, dass wir den Zugriff auf unsere Large Language Modelle, die wir jetzt auch nur beziehen, sind nicht unsere, per API auch ermöglichen und dann eben aus Anwendungen heraus diese Funktionalität genutzt werden kann. Im Umfeld Workflow machen wir das beispielsweise. Jetzt sind wir aber schon irgendwie einmal in so eine Ecke abgehoben. Du wolltest über Organisation noch reden.
Der Köder lag da, den habe ich dann auch gerne genommen.
Können wir gleich nochmal vertiefen.
Ja, ja. genau, die spannende Frage, die mich immer interessiert, ist so, ist die Geschichte oder das Thema des Weges. Ja. Jetzt bist du schon 10 Jahre da. Mhm. In der IT sind 1000 Leute. Du bist mit deinem Bereich, verstehe ich, Teil der 1000 oder verantwortest auch die 1000?
Nee, nicht die 1000, nein, Teil der 1000, nur ein sehr kleiner Teil.
Ja. Ja. Von wo kommt ihr vor 10 Jahren? Wenn ich einen André vor 10 Jahren fragen würde, wie war da die IT, so der klassische Thema zentral, dezentral, wer hat was gemacht und wo steht ihr jetzt? Was? Ja. Also das wäre spannend. Und dann auch vor allem das Warum wird mich interessieren.
Okay. Okay. Also ich kann ja dann nur für den Teil, sagen wir, vor 10 Jahren sprechen, der jetzt Nordwest war. Also ich habe hier am Standort Münster angefangen vor 10 Jahren. In dem Thema Facharchitektur und Prozessautomatisierung. Also vor 10 Jahren wurde Camunda als Workflow Engine hier eingeführt. Als ich hier ankam, waren 2, 3 Prozesse automatisiert. Mittlerweile haben wir knapp 300. Ne? Also das haben wir nochmal gut skaliert, in die Mannschaft reingetragen. Und was ich damals wahrgenommen habe, ich hatte noch nicht so viele Berührungspunkte zur Versicherungswirtschaft, jetzt außer als Kunde. Was ich wahrgenommen habe, war, dass IT ja schon sehr, sehr durchdrungen ist. Ne? Also seit den 60er, 70er Jahren Anwendungen noch auf dem Mainframe entwickelt, durchaus schon eine Rolle gespielt haben oder auch vor 10 Jahren oder auch vielleicht jetzt noch eine Rolle spielen, plus eben all das, was an Innovation und Digitalisierung dazugekommen ist. Also wir haben vor 10 Jahren hier ein größeres Digitalisierungsprogramm gestartet. Da war ich auch einer der Projektleiter, die dann dafür gesorgt haben, dass eben Prozessautomatisierung etc. sich im Unternehmen verteilt. Und das fand ich einfach sehr, sehr spannend. War eine spannende Zeit, spannendes Umfeld. Und sag mal, da haben wir, glaube ich, schon es aus IT-Sicht ganz gut verstanden, gemeinsam mit den Fachbereichen zu sagen, Mensch, wo liegt das Potenzial auch bestimmter Technologien, um auch in den Fachbereichen Effizienzen zu heben. Also ne, bei 300 Prozessen hast du einfach eine Menge an Prozessworkload, der da abgearbeitet wird. Und wo können wir auch auf effektive Dinge, also Dinge, die beispielsweise auch beim Endkunden positiv wahrgenommen, mit diesen Technologien einzahlen. Und das, glaube ich, haben wir über die letzte Zeit ganz gut hingekriegt, an verschiedenen Ecken in der IT das zu platzieren und dann wirksam auch aufzustellen.
Ja, wenn ich es zusammenfasse, es war zentral.
Also wir haben damals dieses Camunda-Modell, wenn wir darauf gehen wollen, das war, ja okay, in der Projektphase, die ersten Prozesse wurden ein Stück weit von einem zentralen Team aufgebaut. Ja. Danach haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich ein Plattformteam, was sich um Technologie und Methode kümmert und was multipliziert, zentral was zentral ist, genau, was zentral ist und multipliziert in die anderen Teams. Schaden, Vertrag, Komposit-Leben, also überall da, wo die Prozesse eigentlich real dann auch gebraucht werden.
Ja.
Und wir haben sehr viel investiert, die Teams zu befähigen, diese Technologie zu adaptieren. Und das ist eigentlich ein Modell, was wir an vielen Ecken beibehalten, dass wir sagen, wir haben ein zentrales Plattformteam, was jetzt nicht nur sagt, okay, hier ist das Tool, mach, sondern sagt, okay, das ist das Tool und das ist die Methode. Und wir haben auch ein bisschen Governance dazu, wir haben Best Practices dazu. Verstand. Wir nehmen dir auch ein bisschen Arbeit ab, die alle Teams hätten. Mach ein Beispiel, jede unserer Camunda-Instanz geht nach Beendigung sofort ins Data Warehouse. So, und das könnte jedes Team für sich jetzt irgendwie implementieren. Oder das zentrale Plattformteam sagt, pass auf, das ist ein Mechanismus, den brauchen eh alle, den implementieren wir einmal und alle können den nutzen. So, und darüber versuchen wir auch eben zu skalieren, dass wir sagen, wir haben ein Plattformteam.
Energien finden,
genau. Und dezentral ist dann die Umsetzungsverantwortung.
Ja.
Und ähnliches, aber das finde ich, gehört auch dazu. Ähnliches haben wir an der AI-Ecke durchaus auch. Da haben wir auch ein zentrales Plattformteam, Technologie, Methode, nicht nur für Gen-AI, sondern auch für Machine Learning Cases. Dasselbe Team. So, da fällt es uns nur ein bisschen schwerer zu skalieren dezentral. Also da haben wir auch einige Teams, die eben diese Technologien gut adaptieren können. Aber wir nehmen wahr, dass es durchaus länger dauert als bei Standardtechnologien wie jetzt rund um Camunda oder UiPath für Robotics.
Ja, ist die Frage, warum das so ist. Ist im Prozessbereich das Verständnis einfacher und AI ist schwerer zu verstehen für die Fachabteilung? Also ist bei Camunda, geht es da rein um den Prozess und bei AI schon viel mehr um die Technik dahinter? Oder?
Ja, es ist vielschichtig, aber ich glaube, das geht schon sehr nah ran. Ne? Also ich mach nochmal andere Einflugschneise, RPA, also Oberflächenautomatisierung, ja, roboterhaft. Das ist sehr einfach, weil du kennst den Prozess, ja, quasi der Prozess, den du selber auch, den du durchführst. Ja. Ne? Das kann man sehr rasch übertragen, sagen, okay, dann mache ich das nicht, mach das jetzt ein Roboter.
Ja.
Bei Workflow-Orchestrierung ist es, glaube ich, deshalb auch einfach, weil du dir einen deterministischen Prozess modellieren kannst. Es gibt eine Modellierungssprache, BPMN, so kannst du dir irgendwie vorstellen, natürlich sprachlich einigermaßen beschrieben, dann ist das auch klar. Und bei AI ist genauso ein bisschen das, was du sagst. Also A, einen guten Case zu finden, wo AI auch das richtige Mittel ist und das dann auch adäquat zu beschreiben und danach im nächsten Schritt auch mit den relevanten Technologien umzusetzen. Das ist gefühlt oder aus der Erfahrung heraus, sind das ein paar Hürden mehr als bei den anderen Automatisierungstechnologien.
Ja, ich habe letztens, entweder ist der LinkedIn-Post schon raus oder wir haben, ich habe auf jeden Fall mit dem Team über die Illusion im AI-Bereich versucht, einen Beitrag zu machen. Und der Beitrag hat auf jeden Fall so einen Satz da: AI ist dafür da, die bestehenden Sachen zu stärken und nicht die fehlenden Sachen zu bauen. Also mein Gefühl ist immer dieses, du siehst es skeptisch, aber ich skeptisch, was meine Wahrnehmung ist oft, dass man auch Abteilungen oder mit Leuten, mit denen ich spreche, die keine Prozessautomatisierung haben, denken, AI kann helfen, diesen Prozess sozusagen komplett einem zu entledigen und es funktioniert. Wenn dieser Prozess aber nicht digitalisiert ist, wenn dieser Prozess nicht vermeintlich angefangen wurde zu optimieren, dann kannst du es mit AI auch nicht verstärken, jetzt übertrieben. Das war so ein bisschen, wo ich so versucht habe, das im Beitrag rauszuarbeiten. Du warst noch laut Gesichtsausdruck ein bisschen anderer Meinung.
Ja, beides. Ne? Also AI ermöglicht dir, glaube ich, einfach Dinge, die vorher so nicht drin waren. Ich mache ein Beispiel, wo nutzen wir auch AI? Im Beratungsprozess, ne, du kommst in eine dieser Geschäftsstellen, ja, die bei dir in der Nähe ist, sagst, ey, Gebäudeversicherung, wäre doch mal an der Zeit, zur Polizei zu wechseln, vielleicht bist du auch schon da, aber ansonsten komm gerne an Bord. So, und dann im Beratungsprozess gibst du uns deine Adresse und dann gucken wir schon mal drauf, irgendwie Kartenansicht, wo ist denn eigentlich dein Gebäude, was hast du denn da so, Photovoltaik drauf, und erkennen das. So, jetzt, wenn du, das kannst du natürlich auch mit den Augen irgendwie machen, aber es geht natürlich schneller und vielleicht noch ein bisschen exakter, wenn du das dann AI unterstützt, integriert in den Beratungsprozess mit einbaust. Plus Geoinformationen zu deinem Gebäude, Gebäudegröße etc. Das kommt dann quasi einmal mit.
Ja.
Deswegen, du kannst den Prozess auch ein Stück weit anreichern, du machst ihn effizienter, bin ich bei dir, aber du kannst ihn auch effektiver gestalten, indem du mehr Möglichkeiten durch AI bekommst in diesem Prozess. Und mengendurchsatzmäßig bin ich aber auch bei dir. Jetzt andere Ecke, Input-Management, wir kriegen wirklich eine Menge Briefe oder Mails noch immer ins Haus. So, und
keine Faxe mehr.
Faxe haben abgeschaltet, ist noch nicht so lange her, aber genau, man kann es versuchen, müsste nicht mehr oder dürfte nicht mehr funktionieren. Aber trotzdem noch eine Menge an Schriftstücken, so, und auch die erstmal zu digitalisieren, ne? Also Briefe dann Volltext durchsuchbar zu digitalisieren, Intentionen zu erkennen, Fachdaten zu extrahieren. Da ist AI natürlich auch bei uns im Einsatz und auch quasi in der Dauerschleife. Ne? Also da haben wir einen richtig hohen Durchsatz an der Ecke. Und deswegen, ne, ich habe so ein bisschen skeptisch geguckt, weil ich glaube, es ist beides möglich. Es ist dieser Effizienzverstärker im bestehenden Prozess, aber es ist auch ganz, ganz viel, was vorher nicht möglich war.
Ja, fair. Wir wollten so ein bisschen auf das Thema Datenstrategie kommen. Auch Organisation. Wir haben ja jetzt ein bisschen über die Organisation gesprochen. Ich habe es so verstanden, am Anfang der vielen Themenprojekte war es eher zentral, was dann dazu geführt hat, den Reifegrad ein bisschen höher zu legen. Dann wurde mit den Fachabteilungen gesprochen. Dann entwickelt sich das zum Hub-and-Spoke-Modell. Ich glaube, wir werden in 2-3 Jahren nicht mehr darüber sprechen, ob es ein Hub-and-Spoke-Modell ist oder nicht, weil ich glaube, das wird jetzt gerade überall etabliert, sondern eher diese Ausprägung, wie steht die Wippe, ist viel zentral, ist viel dezentral. Ich glaube, das ist ein spannender Case. Dann habe ich jetzt kennengelernt, in ganz, ganz großen Unternehmen gibt es Hub-Hub-Spoke-Modelle, wie Deutsche Bahn, die natürlich Geschäftsbereiche so groß hat, wie manche Firmen groß sind. Und dann brauchst du natürlich irgendwie jemanden, der auf 40.000 Höhe fliegt und dann jemand auf 10. Wenn du ein bisschen aber anschaust, die Strategie und die Sachen, die ihr jetzt in den letzten Jahren aufgebaut hat, ist Organisation ja ein Resultat aus der Strategie. Wie würdest du deine oder eure Datenstrategie beschreiben?
Genau, also Organisation ist festgeschrieben in der Strategie. Ich versuche mal ein bisschen, bevor ich zur Datenstrategie komme, nochmal anders einzufliegen. Ja. Genau, wir haben das in der IT-Strategie, also erstmal eine Geschäftsstrategie, haben wir natürlich erstmal unsere geschäftliche Ausrichtung, welche Märkte, welche Produkte etc. formuliert. Und daraus abgeleitet dann die IT-Strategie. Und da haben wir schon auch ziemlich klar reingeschrieben, dass wir diese Hub-and-Spoke-Plattform-Team-Modelle, dass wir die da einsetzen wollen und auch gerade gezielt pushen, also gezielt reingucken in die Organisation, wo haben wir eigentlich Teams, die Charakteristika solcher, nennen das intern Lösungsteams, aber Plattform-Teams oder Streamline-Teams entsprechen und die dann gezielt, wenn sie dann dahin passen, auch in die Richtung entwickeln. Das haben wir unabhängig von Daten in der IT-Strategie auch angelegt und uns auch als Ziel gesetzt, weil wir sehen und merken, dass das ein gut funktionierendes Organisationsmodell ist. Und jetzt dann als Teil der IT-Strategie oder abgeleitet aus der IT-Strategie haben wir dann eine Datenstrategie dediziert entwickelt und eben da uns auch drauf committed, dass wir gesagt haben, dass wir den Wert von Daten auch anerkennen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir einfach eine Menge operativer Systeme haben, die eben Daten erzeugen und dann schieben wir das irgendwann ins Data Warehouse und gut ist, sondern das, was wir da haben, genau, das, was wir da haben, ist einfach ein unheimlich wertvolles Asset. Einzelne Einheiten nutzen das vielleicht stärker als andere und unser Anspruch ist, dass wir eben noch gezielter dieses Asset nutzen, nicht nur retrospektiv Berichte generieren aus dem, was wir im Data Warehouse dann sozusagen einlagern, sondern auch nach vorne gerichtet sagen, okay, wo können wir auch ein schönes Anknüpfungsbeispiel, wo können wir diese Daten nutzen, um zum Beispiel Leads zu generieren. Also in die Geschäftsstellen rein zu promoten, zu sagen, pass mal auf, das sind die nächstbesten Aktionen, die du für diesen Kunden ausführen kannst. Das sind die nächstbesten Angebote, die du an diese Kunden richten kannst. Das wissen wir aufgrund der Daten, die wir bereitstehen haben. So, und das haben wir in der Datenstrategie unter anderem verankert, dass wir gesagt haben, wir haben da eine Vision, was wir machen wollen mit unseren Daten. Und die geht weit über Berichtswesen oder auch Verwendung in Bonitätseinstufungen, Renterberechnungen auch, ne? Wie viel Schäden hast du verursacht und was bedeutet das für uns in deiner oder in unserer Vertragsbeziehung, sondern eben auch gerichtet als Datenprodukt auch in anderen Anwendungsfällen, wie zum Beispiel im Vertrieb.
Das heißt, aber wie lange muss ich mir so einen Strategieprozess bei euch vorstellen? Von Unternehmensstrategie bis zur Datenstrategie?
Ja, das ist gar nicht so ein sequenzieller Zyklus. Also wir sind bei der IT-Strategie, die überarbeiten wir gerade, die haben wir 2022 zuletzt inhaltlich bereitgestellt, dann auch schon eben die Fusion berücksichtigt, Dinge da reingeschrieben. Wir haben dann nach der IT-Strategie Ende 22 bis 23 die Datenstrategie nochmal konkretisiert, sozusagen als konkretere Fassung der Dinge, die schon in der IT-Strategie standen. Die IT-Strategie überarbeiten wir jetzt gerade. Also für 25 werden wir eine neue Version haben.
Ja, also so drei Jahreszyklus.
Genau. Und für die Datenstrategie wollte ich gerade sagen, gilt das ein Stück weit analog, weil, das ist, glaube ich, nochmal ganz interessant, all das, was über generative jetzt Common Senses und überall durchdrungen, war da einfach noch nicht. Ne? So, und dann hatten wir die Version quasi gerade fertig. Dann kam das auf und haben gesagt, okay, wir veröffentlichen das erstmal und klappern das dann nach. Also eine Strategie sollte jetzt nicht nur einen Zyklus von einem Jahr haben. Natürlich gucken wir regelmäßig drauf, wenn wir sagen, okay, da kam jetzt was Disruptives. Ja. Wir müssen anpassen, machen wir jetzt auch. Aber ansonsten hat das eigentlich schon einen Bestand, der über mehrere Jahre geht. Ja. Sollte ja für eine Strategie auch so sein. So, und dann vielleicht zum Operationalisieren.
Wäre meine Frage gewesen.
Ja, siehst du? Ja. Genau, das ist ja nett, wenn du eine Strategie hast, aber du musst es ja auch irgendwie umsetzen. Ja. Genau, und da haben wir in der IT-Strategie sind wir da ein bisschen konsequenter, dass wir dann wirklich einzelne Maßnahmen ableiten zu den jeweiligen Handlungsfeldern und dann auch über Kennzahlen messen, Mensch, wie ist die Fortschrittserreichung da eigentlich und wo müssen wir nachsteuern oder wo haben wir eigentlich auch noch gar keine Maßnahme, die auf unsere Ziele einzahlt und müssen die erstmal anstarten.
Und in der Datenstrategie, wie muss ich mir das vorstellen? Was sind so Themen, die da rausgepurzelt sind?
Einmal haben wir das Organisationsmodell Hub and Spoke da nochmal so explizit reingeschrieben.
Ja.
Auch, dass wir bei den Spokes eben durchaus sagen wir, an kundennahen Ecken weiter und verstärkt unterwegs sein wollen. Ja. Also Richtung Customer, das war ja, sagen wir, durchaus ein Feld, wo wir verstärkt rein wollten. Das haben wir auch so explizit festgeschrieben.
Ja. Aufgrund des Reifegrades, dass das allgemeine Berichtswesen gut war oder dass da noch das meiste Potenzial für, ihr wollt ja auch umsatztechnisch wachsen oder beitragstechnisch wachsen.
Genau.
Ja.
Also beides eigentlich, ne? Also, sagen wir, das Berichtswesen ist durchaus etabliert. Da kann man durchaus auch mehr machen. Aber das andere war für uns eher noch ein stärkeres Wachstumsfeld, wo wir rein wollten. Wir haben bewusst in die Datenstrategie auch nochmal reingeschrieben mit Bezug auf die Konvergenz durch die Fusion, dass wir eben in ein neues Zielsystem stärker noch reingehen und aber auch eine Notwendigkeit haben, die bestehenden Data Warehäuser und Datenbestände da bestmöglich zu integrieren, um natürlich auch keine Informationen zu verlieren. Ne? Also wir brauchen natürlich eine konsolidierte Auskunft zu dir als Kunden, weil es dir auch egal ist, in welchem System irgendwie deine
Definitiv,
Verträge
geführt
werden. Und das haben wir explizit auch nochmal so reingeschrieben, weil es so, ich sag mal, relevant zu diesem Zeitpunkt für uns als Unternehmen war.
Ja, es ist, also gerade wo du es gesagt hast, nochmal so dem Kunden gegenüber, ich glaube auch durch AI und Co. ist dem Kunden nochmal, hat er nochmal mehr Ansprüche dazu, was eigentlich möglich sein müsste.
Ja.
Ja, und auch diese Geschwindigkeit, Themen zu klären. Ich habe heute Morgen meinem Netzanbieter was geschickt, weil irgendwas mit dem Haus nicht funktioniert hatte, zählertechnisch. Und da war wirklich mein Anspruch, habe ich mich dabei erwischt gehabt. Naja, ich schicke da jetzt eine E-Mail hin, das ist ein Service, da kriege ich in 2 Tagen eine Antwort.
Ja.
Da kam nach 10 Minuten eine Antwort.
Ja.
Also großer Respekt.
Ja.
Aber da hast du so ein bisschen gemerkt, was das Gefühl. Und jetzt hast du, jetzt sitzt du vor ChatGPT als Beispiel und schmeißt was rein und regst dich darüber auf, dass er 2 Sekunden nachdenkt, bis die Antwort kommt.
Ja.
Also unterschiedlicher Anspruch darüber, wer wie reagieren muss.
Ja, absolut. Ja. Also merken wir auch, natürlich. Deswegen versuchen wir auch digitale Kanäle nochmal stärker zu pushen.
Ja.
Da natürlich dann einen hohen Automatisierungsgrad zu erreichen. Kundenportal ist bei uns natürlich ein Thema. Die Durchdringung ist im Markt, aber bei Versicherungsportalen nicht so riesig, weil der Kontaktpunkt halt nicht so häufig ist. Ne? Trotzdem ist das für uns natürlich ein Kanal, in den wir reingehen, investieren und dann eben genau diese Dinge, was kann man mit AI machen, also Self-Service-mäßig, was kann man mit Prozessautomatisierung machen, setzen wir dann auch um. Nicht jeden Case, nicht jeder lohnt sich, ne, was nur 3-mal im Jahr aufgerufen wird, da überlegen wir schon, ob wir das automatisieren. Ja. Aber ansonsten ist das sonst ein wichtiges Vehikel, um auch Arbeitslast von uns wegzunehmen. Warum Arbeitslast wegnehmen? Wir haben natürlich auch ein Demografie-Thema, wie das ja eigentlich alle haben. Und dann ist Automatisierung, AI ist ein super Mittel, um zu sagen, okay, da wo wir perspektivisch einfach die Mitarbeitenden nicht mehr finden, weil sie einfach demografisch bedingt gar nicht mehr da sind, versuchen wir natürlich über technische Mittel da reinzugehen und da Entlastung zu schaffen. Und die Erwartungshaltung Richtung Endkundinnen und Kunden natürlich gleichzeitig zu erfüllen. Ne? Das ist auch so.
André, wenn du jetzt dir selber vor 10 Jahren oder jemand anders, der in einer ähnlichen Position ist wie du, Tipps geben würdest, was wären die Tipps zum Thema, wir haben jetzt gerade über Organisation gesprochen, wir haben über Strategie gesprochen, was würdest du da mitgeben? Also wie kann man rausfinden, was das Worum sein sollte, warum man links oder rechts rumgeht oder geradeaus?
Methode ist wichtig. Also guck nicht nur auf Technologien. Technologien ändern sich rasch so und kommen unter Umständen einfach von der Seite, hast du gar nicht kommen sehen. Und nur Technologie löst nicht das Problem. Also Methode ist wichtig. Passend zur Technologie. Wie willst du diese Technologie einsetzen? Was sind adäquate Anwendungsfälle? Wie willst du Menschen an diese Technologie ranführen? Entweder IT-seitig, entwicklungsmäßig, wie kannst du es integrieren? Aber auch ganz, ganz wichtig an der AI-Ecke, wie vermittelst du Kompetenz, bestimmte Technologien auch anzuwenden? Deswegen Methode ist essentiell und wichtig. Guck dir nicht nur Technologien an, kümmere dich auch um den methodischen Teil. Und das zweite ist, guck auf Skalierung. Also guck, dass du ein Organisationsmodell findest, wo du dich selber nicht zum Bottleneck machst, sondern eher befähigst und auf Skalierung achtest. Das muss nicht zu Beginn so sein, dass du schon so einen komplett dezentralen Ansatz hast. Manchmal ist es völlig okay, Grundlagen zu schaffen, auch methodisch in einem eher zentralen Ansatz, aber mach dir bewusst, dass danach Skalierung irgendwie eine Rolle spielt.
Bei dem Hub-and-Spoke-Modell, meiner Ansicht nach, ist das Allerwichtigste, dass du eine gute Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen eigentlich schaffst, aufzubauen. Hm. Was habt ihr gemacht?
Hm. Wir haben also jetzt an der Automation-Ecke, wir haben einfach viel gezeigt und geredet. Ein Punkt ist auf jeden Fall, was ich vorhin sagte, ich sag mal, Berührungsängste nehmen. Hey, jetzt wirst du nicht ersetzt, sondern es ist so viel Arbeit da, wir müssen versuchen, das ein Stück runterzudrücken. Und da sind diese Mittel einfach sehr gut geeignet. Wir haben viel geredet, wir haben auch eine sehr hohe Akzeptanz einfach erfahren. Wir haben dann versucht, über so Modelle, jetzt Richtung Fachbereich wie Citizen Developer, Developer-Modelle, zu sagen, Mensch, wir befähigen dich lieber, dass du das selber auch machen kannst und dass du nicht auf uns so angewiesen bist, sondern wir stellen dir Technologie, Methode bereit und befähigen dich, dass du das selber auch umsetzen kannst, auch im Fachbereich. Wir haben viele, viele Beispiele einfach gezeigt, um anzuregen dazu, das Schadenteam hat es so gemacht, könnte das auch für Vertrag interessant sein. Wir haben, glaube ich, einen guten Schulterschluss auch zum Betriebsrat gefunden an der Ecke, auch den Betriebsrat über ein KI-Regulativ frühzeitig gemeinsam was entwickelt und da eingebunden, beziehungsweise die uns auch eingebunden und haben da in Summe Fachbereich, Betriebsrat, IT, glaube ich, ein gutes Zusammenarbeitsmodell gefunden, was uns ermöglicht, sehr rasch neue Anwendungsfälle dann auch umzusetzen. Aber deine Frage zu beantworten, viel reden, viel rein in die Teams, viel kommunizieren, Dinge zeigen und dann aufnehmen. Wir haben im Außendienst haben wir jetzt eine große Schulungsreihe umgesetzt, wo wir in 5 Wellen, ich sag mal, 1:1 geschult haben, in Live-Sessions und jetzt zu Videos übergehen und sagen, hey, die es noch nicht gesehen haben, können sich dann
das Video. Aufzeichnungen.
Genau. Und was jetzt als nächstes nochmal gestartet wird, nennen das intern ProKit, ein KI-Befähigungsprogramm, wo wir das Wissen nochmal strukturierter in die einzelnen Teams reinbringen wollen und auch mit Multiplikatoren einfach an der Ecke arbeiten wollen, noch stärker.
Ja, spannend. Gab es einen Fehler, den ihr gemacht habt, den du sagen würdest, den sollten andere nicht machen?
Bestimmt. überlege ich gerade. Jetzt so ein Riesenfehler, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, so ein Riesenfehler fällt mir nicht ein. Ich glaube darüber, dass wir gut kommuniziert haben und die Leute gut beteiligt haben, die auch beteiligt sind, haben wir eine hohe Akzeptanz gefunden. Nee, Riesenfehler nicht. Also ich würde jetzt vielleicht sagen, vielleicht kann man noch früher drüber nachdenken, auch jetzt für uns als Plattformteam noch weniger Dinge selber zu machen. Ne? Also zu sagen, was bieten mir eigentlich Cloud-Services schon, was ich vorher vielleicht selber entwickelt habe, ich dann eben auch warten muss, weiterentwickeln muss, patchen muss, etc.
Ja.
Wo kann ich jetzt vielleicht noch stärker Richtung Buy Before Make irgendwie gehen? Da haben wir im AI-Umfeld haben wir diese Erfahrung gemacht, bewegen uns jetzt noch stärker Richtung Cloud, an der Automatisierungsecke auch. Bei UiPath haben wir das direkt gemacht, haben wir direkt den Cloud-Service genutzt, statt das On-Prem nochmal aufzubauen. Darf ich sagen, da haben wir am Anfang, waren wir ein bisschen konservativer, das holen wir jetzt ein bisschen nach, aber ein Fehler war das nicht, war auch ein bisschen eine andere Zeit. Versicherer sind ja schon auf Risiken und Risikokontrolle bedacht. Da war jetzt Cloud nicht unbedingt immer der erste Schritt, den man da geht.
André, du hast gerade nochmal über das Thema gesprochen, dass du als Tipp geben würdest, skalieren.
Mhm.
Jetzt ist skalieren ja irgendwie schon so ein Unwort geworden in den letzten Jahren.
Mhm.
Aber ich glaube, weil sich jeder was anderes unter skalieren vorstellt.
Ja.
Und manche es dann gar nicht wissen, wie man es macht. So, jetzt darfst du mir sagen, wie man das macht.
Ich weiß, wie es geht.
Ja.
Nee, genau, also... Ja, Unwort weiß ich gar nicht, genau, vielleicht
falsche
nicht.
Formulierung für, ja.
Genau, was weiß ich, oder was meine ich mit Skalierung? Also, ne, wenn wir es geschafft haben, bestimmte Technologien basismäßig erstmal zu etablieren und immer erste Teams ja damit vertraut zu machen, dass sie Cases erkennen, wo diese Technologie eine Rolle spielen kann und diese Technologie noch anwenden können, dann sollten wir darauf aufsetzend in die Breite gehen. Also was heißt das konkret für die Provinzial? Wie versuchen wir das? Wir schaffen erstmal eine Grundlage, am Beispiel einer Automatisierungsplattform, Beispiel einer AI-Plattform, fähigen erste Teams. Und jetzt gehen wir einen Schritt, dass wir das programmatisch aufziehen. Wir haben jetzt zwei bestehende Programme, also Multiprojektprogramme zusammengeführt. Zum Sommer hin werden wir das dann initialisieren, dass die Teams und die Projekte daran auch starten. Arbeitstitel ist im Moment Codex. C steht für Customer Operational Digital Excellence. Und innerhalb dieses Programms haben wir dann Handlungsfelder definiert für Vertrag, für Schaden, für Leben, für Vertrieb, für Finanzen, für Kunde und Marke, wo wir sagen, okay, innerhalb dieser Handlungsfelder sind die Handlungsfeldverantwortlichen aus den aus der Business-Owner-Ecke dafür verantwortlich, Maßnahmen zu finden. Eine Maßnahme kann etwas kleineres sein, wo man eben mit einem Roboter vielleicht drauf geht und eine Lösung findet, vielleicht nur eine Prozessverbesserung macht oder auch was Größeres, wo man sagt, okay, Agentic ist ja so ein bisschen gerade so und wo, genau, und glaube ich auch nicht so unrealistisch, gerade wenn man es kombiniert, Guardrails über deterministische Prozessabläufe und da drin dann die Agenten so ein bisschen laufen lässt, dann können sie nicht so ausbüchsen. Und dass man sagt, okay, innerhalb dieser Handlungsfelder haben wir dafür einen Anwendungsfall, vielleicht einen Schaden, vielleicht einen Vertrag, und den setzen wir jetzt innerhalb dieses Handlungsfelds um. So, und da versuchen wir über dieses Organisationsmodell eines Programms zu skalieren, dass wir sagen, in jedem Handlungsfeld haben wir N Maßnahmen drin, die wir dann auch nach und nach umsetzen. Und die Mittel sind nicht von vornherein gegeben, ne? Also ob du jetzt deine Maßnahme in deinem Handlungsfeld mit einer Roboterlösung, einer klassischen Automatisierungslösung, AI, Prozessverbesserung oder einer Kombination löst, ist zu entscheiden. So, ne, kommt auf das Problem drauf an. Aber wir schaffen es darüber, zumindest in die Breite, in die Masse reinzugehen. Und das war das, was ich meinte mit Skalieren. Fang erstmal klein an, schaffst du einen Nukleus, irgendwie befähige ein paar Leute und dann guck, dass du das einmal in die Breite reinträgst.
Ja. Ist auch so ein bisschen Verantwortungsteilung, oder?
Ja. Absolut. Also das ist eine Verantwortungsteilung. Die Verantwortung für die Umsetzung der Cases, überhaupt das Finden der Cases, der richtigen Cases, liegt dann dezentral in den jeweiligen Business-Teams. So, die haben ja auch das Interesse daran, dass die Cases umgesetzt werden.
Ja. Und dadurch ist ja, wie wir eingangs gesagt haben, du hast einen Run-Anteil, einen Betriebsanteil, du hast ein Bild, einen Projektanteil und du bist, oder am Ende ist man nicht dafür verantwortlich, dass die Projekte auch erfolgreich in der Fachabteilung sind, weil das ist genau ja dieses Hub-and-Spoke-Modell. Du musst gewährleisten, dass du was bereitstellst, du die ersten Ideen lieferst, aber dann auch schaffst, dass die Fachabteilung selber das weiterentwickelt, um den Mehrwert rauszuziehen. Ja.
Absolut. Ja, weil sonst sind wir das Bottleneck, ne? Ja, also dann hast du das zentrale Team irgendwie als Bottleneck und das wollen wir nicht.
Ja, genau. Und ich habe verstanden, ihr habt da schon erste Erfolge mit diesem Modell, dass es funktioniert.
Genau. Also ne, über die Kamuna-Ecke haben wir gerade gesprochen, da haben wir gut skaliert. An den anderen Ecken machen wir jetzt weiter. Ja. Und genau, wir sind damit nicht am Ende. So, wir haben noch viel Luft, viel Potenzial. Aber können auch erste Erfolge vorweisen können.
Cool.
Ja.
Führt mich so ein bisschen am Ende jetzt zu meinen zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Ich glaube, es war ein ganz gutes Bild. Wir haben ja noch zwei weitere Folgen zu euch als Firma. Da werden wir ja nochmal weiter reingehen. Von daher ist das, glaube ich, ein guter Aufschlag. Die zwei Fragen, was machst du oder machst du überhaupt noch was privat dann in Richtung Data? Und wie würdest du theoretisch unserer Folge oder deinem Data Game einen Filmtitel oder einen Serientitel geben?
Also privat, ja, also ich mag meinen Job auch. So. Das ist schon tatsächlich so. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, auch ein Stück weit aus Leidenschaft, mag das gern. Jetzt große Automatisierungsprojekte zu Hause habe ich nicht. Also da ist schon relativ viel smart so, wird auch schon relativ viel lichttechnisch und so smart geregelt. Aber ich übertreibe es auch nicht, versuche dann auch ein bisschen über andere Hobbys, Sport und so, ein bisschen Ausgleich zu finden. Ja. Also insofern, da habe ich, glaube ich, eine gute Balance erwischt. Filmtitel, ich weiß nicht, Scale it or leave it. Dann haben wir das ein bisschen nochmal pointiert, weil ich glaube, dass da drin schon auch wirklich ein Hebel liegt. Ja. Und finde das auch überhaupt nicht negativ. Hab das auch nie so wahrgenommen, dass jetzt, sag mal, die Verantwortungsübergabe in die dezentralen Teams nicht angenommen wird. Im Gegenteil. Also das mögen wir ja auch, wenn wir für den Teil, den wir verantworten, da auch wirklich mächtig sind. Das finde ich ist genau der richtige Ansatz. Also scale it or leave it.
Vielen, vielen Dank für die Folge.
Danke dir, Jonas.